So, hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal wieder euer lieber Schlachtschinken aus dem schönen München. Ich weiß, ich habe meine Stimme schon vermisst. Jetzt bin ich wieder hier und auch, wie soll man sagen, no bounce. Erstmal hier das Bier aufreißen, wie es gehört zum Anfang. Genau. Nach getaner Arbeit, da schmeckt es heute schön rahmer hell. Noch besser. Heute darf ich herzlich begrüßen unseren Lieben, mein Name auf LSD. Und wir haben heute auch eine kleine Liste mitgebracht. Entschuldigt das bisschen, es ist heute eine echt spontane Aufnahme. Es ist heute der 30.01. Und also deswegen für Donnerstag, Tag ist aktuell. Aber ein bisschen zusammengeschustert, was wir spontan machen. Von daher ist es eher Co-Host-mäßig, wir reden beide ein bisschen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und genau, herzlich willkommen. Und wie geht's dir, LSD?
Ja, moin. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Ich habe auch schon mein zweites Bier mittlerweile offen. mir geht's ganz gut und ich freue mich mega auf die Podcast-Aufnahme. Ich glaube, wir haben ein paar spannende Tage an der Börse hinter uns und auch coole Themen dabei. Und schauen wir, was dabei rauskommt. Ja.
Genau, also ich wollte noch kurz zum Intro ein bisschen was sagen zum Podcast, sagen, was aktuell läuft. Also, wie ihr eben schon gemerkt habt, der Mau macht auch ein paar Folgen. Jetzt will vielleicht sogar mal ein Challenge Special-Folge machen bald. Also seid gespannt, vielleicht kommt er, vielleicht auch nicht. Ihr wisst, wie das ist. Vielleicht ist der Account auch wieder gelöscht. Das ist immer eine Frage der Marktphase. Wo sind wir gerade? Mal so.
Im Bärenmarkt löscht sich Moncello, oder was?
Ja, war bisher ein guter Indikator. Also wo der Bärenmarkt war weg. Also eigentlich, der Moncello-Indikator wäre vielleicht nicht so schlecht. Nee, genau. Und, wieso ich weg war, ich habe tatsächlich geheiratet. Das ist wahrscheinlich der wahre MSW-Move, jetzt mit 28 Jahren Ja zu sagen. Also das ist natürlich für die Vermögensentwicklung wahrscheinlich wichtiger als manche Carbonara, die man sich nimmt oder nicht. Aber entsprechend war ich jetzt privat einfach da ausgelastet. Was da für kleinste Entscheidungen zu treffen waren die ganze Zeit. Also ich sage euch allein deswegen, Jungs, tu das nicht.
Musst du dich entscheiden zwischen Karotten und Bier im Kühlschrank?
Naja, jetzt ist es super einfach. Und davor war die Frage, ist es jetzt hier Eggshell, Champagner oder Permo-Kreis? Okay. Das sind die Fragen, die man sich da stellen muss.
Aber fühlst du dich anders, seit du geheiratet hast?
Nee, gar nicht. Also ich bin mit meiner jetzt Frau schon sehr lange zusammen. Im April werden sogar schon 8 Jahre. Also genau, es ist, war schon mal Zeit. Und in Bayern gibt es Tradition, also in Oberbayern zumindest, bei Mietheim kennt die keiner, aber in Oberbayern macht man das, dass so der beste Freund den Schwiegereltern, also quasi der Freund der Eltern, so einen alten Christbaum vor sich Haustür legt, der Hungerbaum, weil sie können sich ja die Hochzeit nicht leisten. Okay. Also so als Hinweis, beim 7. Jahr der Beziehung kommt quasi der Hungerbaum in den Garten.
Damit die Eltern die Mitgift zahlen können für die Braut oder was?
Ja, genau, so als Public Shame nach dem Motto, hey, da wird jetzt noch Zeit zum Heiraten. So. Aber das gibt es eben, wie gesagt, bei mir daheim eigentlich nicht so. Aber in Oberbayern ist es ein Ding, dass man einen Hungerbaum dann aufstellt. Als Schande.
Okay.
Aber genau. Aber eigentlich viel erfreulicher noch, oder also das ist auch sehr schön, ich freue mich auch, ich bin glücklich verheiratet, also absolute Liebeshochzeit, ich freue mich sehr. Aber noch schöner ist aktuell natürlich die Marktsituation, jeden Tag neues Allzeithoch. Und ich sag mal so, das wird nicht so schnell aufhören. Ich bin aktuell sehr, sehr bullisch gestimmt. Mhm. Also jetzt, was haben wir am Neste jetzt? Ich kann mal gleich reinschauen, 17.400 Zeller. Ich sage euch, die 20.000 sehen wir noch dieses Jahr.
Mindestens.
Hier meine Worte. Ich habe zwar 20.000 DAX gesagt in den Predictions, aber wahrscheinlich habe ich 20.000 Nasdaq gemeint, der Nasdaq.
Das darf man nicht so genau nehmen.
Genau, aber ansonsten, genau deswegen war ich jetzt ein bisschen verhindert. Also wir versuchen uns als Hosts, also Mo und ich auf jeden Fall mehr abzuwechseln und nicht, dass jetzt allzu viele Folgen hintereinander sind, springen wir hier ein bisschen spontan ein und genau zum Thema Allzeithoch, was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, mich mit AMD-Calls einzudecken. Mal schauen, also heute in 2 Stunden bin ich schlauer, ob sich das gelohnt hat, ob die Schnapsrunden bezahlt worden sind von der Hochzeit oder ob ich dann doch mit dem Ofenrohr ins Gebirge schaue mit den AMD-Calls. Ist auch nur ein konservativer 20er Hebel. Also von daher kann gar nicht hinten hochgehen, würde ich sagen. Und genau. Wie schaut es bei dir aus, LST? Hast du aktuell was am Laufen, irgendeinen Zock? Oder?
Nee, also ich handle momentan nur Öl. Und es geht mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Also der Grund ist, ich finde halt die Bewegungen von den Indizes finde ich halt sehr komisch. Also ich kann es jetzt auch nicht genau beschreiben, was mich daran stört, aber wir haben halt immer so Alltime High und dann am nächsten Tag passiert halt gar nichts, so wie heute, ne? Also das Spy ist bei 0, also plus minus 0%. Und jetzt passiert mal gar nichts. Und irgendwie drum habe ich da jetzt keine Ambitionen, mich einzukaufen, wobei ich natürlich halt sagen muss, also mein Main-Depot, wo halt das richtig viele Geld drin ist, bin ich natürlich auch 100% long. Vieles davon im Double Nasdaq drinnen, also im Nasdaq ETF.
Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt aktuell, wie gesagt, sehr, sehr bullisch gestimmt, weil an meiner Hochzeit war es eben eine sehr gemischte Gesellschaft, auch viele Verwandtschaft dabei und so. Und da kamen wirklich so richtige Original-Boomer daher und die meinten so, ja, dieses Nvidia, da habe ich jetzt gekauft. Und ich glaube, es ist gar kein Kontraindikator, sondern da geht es langsam, da bläst sich die Blase jetzt erst auf. Also ich glaube, diese Halbleitergeschichte lässt mich auch so bullisch für AMD. Wir sind jetzt bei der ersten Welle. Also sag mal, die Beartrap war jetzt und jetzt wird es richtig schon irrational. Wenn man so in die 2000er denkt, so ich glaube, was ein Comcast hat den KGV von 1200, da ist noch ein bisschen Luft. Da kann man noch, da geht es noch nach oben, glaube ich. Und in der Blase ist rational zu kaufen, nach George Soros, unserem ungarischen Lieblingsmilliardär.
Aber es ist so quasi, wenn Retail kauft, nicht so wirklich das Top der Blase?
Nee, das ist quasi jetzt das Retail, die ein bisschen Geld haben. Ja. So, der Top ist erreicht, wenn so die Putzfrau dir sagt.
Okay. Das ist quasi die Hochzeitsgesellschaft von dir, die zählt nicht als Retail, sondern erst deren Reinigungsfrauen.
Da waren nur, also der Adlige dabei natürlich bei mir, also die kleinsten Scheine, die ich bekommen habe, waren 200-Euro-Scheine. Da habe ich mich gewundert, was das soll. Also
Großverdiener-Hochzeit.
Also ohne Scheiß, ich hatte tatsächlich jetzt Post von der BaFin bekommen, weil ich zu viel Bargeld einbezahlt habe. Also über die 10.000 Euro. Und da musste ich jetzt erklären, wo das herkommt. Eieiei. Aber ich hoffe, das passt. Wenn nicht, dann werde ich verknackt. Schauen wir mal.
Und das war das Hochzeitsgeld, oder was hast du eingezahlt? Ja, oder meinten sie es so nicht, lieber Schlachtschinken?
Genau, das sind 10.000 Euro, da hört's auf. Da sagen sie, Moment mal, wo kommt das Geld her?
Ach, geil. Da gibt's auch immer die Geschichten von den Leuten, die irgendwie so, also relativ kleine Beiträge, 2.000 Euro auf Trade Republic einzahlen und dann irgendwie 4 Wochen auf das Geld nicht zugreifen können, obwohl sie eigentlich instant irgendwas hebeln wollten. Aber Trade Republic musste erst schauen, ob das kein Geldwäsche ist. Ist auch immer bitter, so stelle ich mir das bei dir vor. Du brauchst das Geld dringend, die 10.000 Euro und die BaFin sagt,
Ja, stimmt schon. Ich muss sagen, das wurde erst dieses Jahr runtergesetzt auf 10.000 Euro. Das war davor noch ein bisschen höher. Ich glaube, sogar wurde auch die Menge an Gold, die man anonym kaufen darf, runtergesetzt. Von 4 auf 2.000 Euro.
Bei uns in Österreich ist das schon ein bisschen länger. Von 10.000 auf 2.000 Euro wurde es runtergesetzt. Ich glaube 2021 oder 2022, ja.
Ja, also. Kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es persönlich schon ein bisschen unnötig, weil die Leute, die wirklich Geld waschen wollen, tun sowieso und das macht die irgendwie teurer. Und für mich als Normalo ist das schon irgendwie ein bisschen einfach nur ärgerlich. Also ich sehe jetzt nicht ganz, die Kosten-Nutzen-Relation sehe ich da nicht ganz als erfüllt im Endeffekt.
Hast du Gold?
Physisch, insgesamt? Ja, habe ich schon. Ich habe sogar zur Hochzeit so Gold geschenkt bekommen.
Das kann man gar nicht glauben. Ja. Du wohnst richtig am Land, ne?
Ja, sowieso. Ja, wenn es wirklich kracht, dann ist das noch ein richtiges Geld. Naja, aber also finde ich auch ein cooles Geschenk auf jeden Fall.
Ich hätte.
Hast du physisches Gold? Also sonst, bis auf das habe ich tatsächlich auch so ein, zwei Krüger Randmünzen noch rumliegen. Mhm. Aber nicht in München.
Ja, nee, ich hab kein physisches Gold. Ich habe mir massiv die Finger verbrannt mit Gold. Und ich finde bei physischem Gold das Problem, halt das Spread ist extrem hoch, also wirklich extrem hoch.
Ja.
Und dann kommen halt nochmal die Bogebühren dazu. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt bei mir in der Wohnung lagern, irgendwie 10.000 Euro Gold. Und jetzt halt zahlst du irgendwie halt 60er Depotgebühr und dann hinbringen, abholen und was weiß ich nicht alles. Und ich habe das damals gekauft, 2016 oder 2017, weil ich auf Dirk Miller gehört habe und der meinte, ja, bald kommt der Crash. Und dann habe ich also wirklich kurz bevor die Gold Rally 2020 gestartet ist, habe ich das Gold verkauft und halt so plus. Richtig ärgerlich. Ich habe so plus minus null mit Gold gemacht. Okay. Und in der gleichen Zeit hätte ich mit einem SPY ETF einfach 150% gemacht oder so. Das war so.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja persönlich gar kein Langzeit-Gold-Fan. Mhm. Ich nutze es schon ganz gerne als Spekulationsobjekt, aber es hat mich halt wirklich auch komplett gefickt. Also mit diesem, war meine allererste Story, wo ich da den 50er Long Goldhebel gekauft hatte, der mich halt. Und der am Sonntag irgendwo in Kuala Lumpur ausgenockt wurde, kompletter Witz. Das war meine erste Erfahrung mit so Goldhebeln.
Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das, wo Gold über 2000 ging oder so, ne?
Genau, es ging ja über 2000 und dann ist er mal runtergefallen und da fing ich bei, ich glaube, 1800, $31 war mein Knockout und es war wirklich für eine Sekunde bei $18.029 wirklich am Wochenende auch, also wirklich, wo ich gar nichts machen konnte. Und dann, also Freitag war, ging der Schein, auf Montag war ausgenockt. Und dann habe ich auch hingeschrieben, hey, was ist da los? Mhm. Und die haben mir dann eine E-Mail zurückgeschrieben mit einem Screenshot, hier wurde der Kurs erreicht. Und es war wirklich irgendeine komische Börse, die halt auch mit drin stand, aber irgendwo in Asien. Wurde Gold, also es war wirklich so ein ganz komisches Zwischenlow. Also immer, ich habe es den Chart nicht genau vor Augen, aber wirklich nach diesem Corona-Peak ging es einmal, gab es den Rücksetzer und der war ziemlich steil und tief und da hat es mich halt perfekt ausgenockt. Also wirklich um $2 oder so.
Aber nicht an einer europäischen Börse, sondern irgendwo.
Genau, aber es war in den KUs, es war tatsächlich auch von der HSBC, glaube ich, wenn ich ganz täusche.
Das wäre die nächste Frage. Sicher,
aber ich weiß gar nicht mehr, welches sind. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Also ich will es ja HSBC, meinen Lieblingsbrecher oder meinen Lieblingsemittenten, da nicht fälschlicherweise beschuldigen. Aber das war auf jeden Fall stand mit drin, dass auch die Börsen, zu welchen Börsenzeiten es gehandelt wird, stand explizit diese Börse mit drin. Und ja, wie soll ich sagen, es war einfach von 4.000 Euro Lehrgeld, ja, das hat sehr, sehr wehgetan damals. Aber jetzt bin ich da schon ein bisschen abgestumpft.
Was das angeht. Ja, fuck, man. Aber trotzdem immer ärgerlich, wenn du es halt so über Sekunden ausgestoppt wirst und dann läuft es in eine andere Richtung.
Nee, voll. Ja, wenn der Knockout der Stop-Loss ist, dann darf man nicht so viel Zähne haben.
Also stimmt, ja.
Aber mein Gott, sowas. Aber nee, genau, also Gold, mit Goldminen habe ich tatsächlich ganz gut gehebelt und gehandelt. Das lief ja immer erstaunlich gut. Mhm. Aber wie gesagt, Gold selber, also das ist so volatil in dieser kurzen Range drin, also ist sauschwer, finde ich, zu handeln. Aber ja, genau. Aber jetzt schauen wir mal AMD. Mhm. Ist natürlich was ganz Spannendes. Also da ist auch die Vola gegeben auf jeden Fall. Ich habe noch vorhin reingeschaut, gab es noch einen schönen Rücklauf. Also jetzt könnte ich schon runter durchschnitten, aber die Position ist schon voll. Also lasse ich erstmal laufen.
Ja.
Und du hast mir was gesagt zum Thema Earnings Whisperer Strategie. Das finde ich ja ganz spannend, weil ich kenne ihn noch gar nicht. Mhm. Was geht's da eigentlich?
Genau, bei die Earnings Whisperer, das ist halt die Seite, die dann noch immer jeden Sonntag, jeden Montag verlinkt wird. Halt quasi die auf Twitter und auf Facebook und Instagram und so, halt immer posten, welche Firmen Earnings haben. Wenn man auf deren Homepage geht, dann verkaufen die eine Strategie. Also es ist halt so ein Paid-Modell, wobei du halt nicht einen ETF kaufst, sondern die sagen halt nur, also die geben dir ein Ranking quasi, welche Aktien die gut finden und welche die nicht gut finden. Und die Idee dahinter ist der Post-Earnings-Announcement-Drift, das ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Es gibt da gibt es halt auch wissenschaftliche Theorie dazu. Und die Leute, die sich halt noch an Dicis oder Xeo erinnern können, der hat das auch mehrmals im Daily gepostet und meinte, quasi, wenn man technisch analysiert, also technisch investiert, dann wäre das wohl das Einzige. Und prinzipiell geht es bei dieser Strategie darum, dass du Aktien kaufst, nachdem die Earnings vorbei sind. Also quasi, wenn du das Beispiel nimmst, heute am 30. Jänner hat AMD Earnings und du bist halt jetzt noch flat bei AMD und du schaust dir halt morgen an, was AMD macht und je nachdem, ob AMD steigt oder nicht steigt, kaufst du es ein. Und da gibt es dann halt jetzt verschiedene Parameter und verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht.
Aber dann kurz eine Zwischenfrage, also dann zyklisch, also wenn es steigt long und wenn es fällt short oder ist es nur in die Long-Richtung gedacht?
Und es kommt immer drauf an, also die Earnings Whisperers, glaube ich, gehen in beide Richtungen. Wobei es halt auch Investoren gibt, also zum Beispiel Mark Minervini macht sowas Ähnliches, der geht nur in die Long-Richtung, laut seinen Aussagen. Okay. Also man muss auch dazu sagen, Earnings Whisperers haben es nicht erfunden, sondern das geht lange zurück, mindestens in den 60er von William O'Neill. Der quasi war der erste Großinvestor, der das gespielt hat und halt quasi die ganzen modernen Geschichten, halt Mark Minervini und der Quellmagier und so, die berufen sich alle die traden halt eine abgewandelte Form von William O'Neill. Und die Idee ist halt quasi, wenn jetzt, du kaufst nicht automatisch, wenn AMD morgen long eröffnet, sondern erst, wenn ein Gap entsteht. Da ist halt auch die Frage, wie hoch das Gap ist. Und ich habe das damals, da hatte ich noch Trendspy, das war so eine Plattform für technische Analyse. Hatte ich noch das Abo und da konnte man Sachen backtesten. Und da war das so quasi, wenn du Aktien kaufst, die ein Gap haben, was höher als 5% ist und dann halt vor den nächsten Earnings wieder verkaufst, also die Haltedauer sind so zwischen 58 und 62, 64 Tage sowas, quasi du nimmst das komplett mit. Und du setzt halt quasi auch einen Stop-Loss und der Stop-Loss ist das Gap. Also quasi, wenn die Aktie das Gap füllt, bist du draußen halt.
Ah, okay.
Genau, und die Idee ist halt, wenn die Aktie einen positiven Erwartungswert hat, also eine positive Erwartung, quasi wenn die Aktie steigt nach den Earnings, dann bleibst du halt so lange drin, bis die nächsten Earnings kommen. Und je nachdem, wie die nächsten, also du verkaufst halt am Tag vor den nächsten Earnings und wenn es gut ist, kaufst du dich halt wieder rein. Mhm. Aber du möchtest halt nie.
Da habe ich das auch zu sehen einmal komplett falsch gemacht, weil ich habe nach den schlechten Tesla-Earnings bin ich jetzt Tesla Long gegangen und es lief bisher ganz gut. Also hatte heute Montag oder ich weiß gar nicht, ob es Freitag letzte Woche war, kamen ja die Tesla-Earnings, die waren sehr schlecht. Mhm. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor kein Tesla-Fan, aber irgendwie der Antizykliker mir hat gemeint, ja, das ist jedes Mal dasselbe Schmarrn. Und am Schluss zauberte ich dann wieder irgendeine so KI-Fantasie, also Fake it or make it, irgendwie aus dem Hut. Und dann kommt der nächste Bullrun und ich dachte mir, ne, dieses Mal geht's mal long statt short. Hat sich bisher gelohnt.
Das heißt, du hast vor 3-4 Tagen Tesla gekauft, ne?
Genau, vor 3-4 Tagen moderat gehebelt. Ich da 5 oder 6er Hebel long. Tesla hat mich, glaube ich, so
konservativer 6er Hebel.
Ja, also ein bisschen, gute Positionen sind aktuell auch kleiner geworden. Das ist das Problem. Ich muss ja mein Zockerdeponie wieder peu à peu auffüllen. Mhm. Nach meinem großen Nvidia-Verlust. Und jetzt habe ich halt immer nur so kleine, so 300, 400 Euro Positionen. Leider.
Ja.
Da muss halt der Hebel hoch, weil sonst lohnt sich's ja gar nicht.
Aber zum Beispiel Nvidia, also die Earnings, wo sie ja dieses Overnight-Gap von 28% gemacht haben, es ist halt zum Beispiel auch der Nachteil bei der Position. Also du müsstest dich dann rein theoretisch dann einkaufen, wenn die ein mega Blue-Chip-Unternehmen 28% außerhalb der Marktöffnungszeiten gestiegen ist, dann musst du dich einkaufen. Quasi, das ist halt so.
Naja, das Gute, das hätte aber auch super, also das wäre der Stop-Loss, also Stop-Loss wäre gewesen, dann 28% Verlust, aber Nvidia ist ja dann nur noch gestiegen. Also du wärst ja gar nicht in das Verlust.
Du wärst, also ich habe jetzt gerade den Chart offen, du hättest 22% Gewinn gemacht. Ja. Und also wir sind weit weg vom Stop-Loss, aber halt du musst psychisch auf die Reihe bringen, nach so einem 28% Gap musst du dich halt reinkaufen.
Ja, stimmt. Da muss man schon sagen, ich reise nach Jerusalem. Ja. Also wenn die Musik aufhört zu spielen, musst du auch was können. Aber,
die Strategie von Earnings Whisperer ist halt nicht einfach nur große Gaps zu kaufen, sondern die bewerten dann auch die Aktien fundamental. Da gibt es dann halt auch wieder verschiedene Möglichkeiten, um wie viel, also ob es denn quasi die Grundidee ist, also die EPS müssen prinzipiell mal steigen, also fallende oder gleichbleibende EPS gehen gar nicht. Und dann müssen die Erwartungen auch nochmal geschlagen werden. Das ist so quasi eine der fundamentalen Geschichten. Und technisch muss halt die Aktie auch im Aufwärtstrend sein. Also die muss über ein 200er SMA oder EMA liegen, damit du dich kaufst. Also quasi das, was jetzt gerade bei Tesla passiert, wenn die Aktie fällt und du kaufst dich ein, das wäre halt so ein No-Way-Ding für die Earnings Whisperer-Strategie.
Perfekt, das kann ich. Aber wie weiß man, wie die Statistik ist? Also wie ist die Erfolgsquote, so 60-40 oder höher sogar?
Auf der Homepage von der Earnings Whisperer ist jetzt natürlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob sie selbst getradet haben. Sie haben ein Depot, ich weiß nicht, wie gut dieses Depot steht. Aber prinzipiell haben sie seit 2014, glaube ich, haben sie einen Total Return von 524%, was 52% pro Jahr macht.
Ja, schon sehr stark, ja.
Also quasi immer nur die Idee, im Januar 2014 beginnt es, die Idee dann nach den Earnings zu verkaufen, spätestens nach 64 Tagen wieder zu verkaufen.
Ja, aber nicht schlecht. Also das ist auch noch eine sehr solide Strategie.
Also die im letzten Earnings-Zyklus, also quasi im letzten Quartal 2023, gab es halt zum Beispiel Crowd war eine von den Aktien, die da dabei waren. Also damals war noch El Crapatura hat die ziemlich geschillt und die hätten jetzt, also vom Stand damals, wäre man halt 36% im Plus gewesen. Also bis heute. Die haben jetzt die Earnings erst im März oder so. Aber da gab es schon echt gute Aktien, die gelaufen sind.
Ja, das fand ich ja ganz spannend, auch mit, ich glaube, Crapatura fällt der Name, da gab es ja auch so eine Geschichte mit diesem XAI, das ist das von Elon Musk, dieses C3AI, diese komische Bumsbude, die auch kein wirkliches Produkt hat, aber den Ticker AI hat. Und das ist anscheinend so viel wert, dass die auch, als dieser erste initiale AI-Hype losging oder KI-Hype losging, hat die auch da 10-15% Gaps irgendwie hingelegt. Und ist halt gestiegen wie eine absolute Rakete. Und da dieses Momentum oder Qualmagie-Ding hat ja auch da sehr gut funktioniert. Also, wie gesagt, wenn die Strategien aufgehen und das funktioniert, ist ja schon ganz spannend. Mhm. Also, das gönne ich jedem die Gewinne. Also, aber spannend, also hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, weil ja im Endeffekt im Zweifel langfristig long sein und am besten noch bei Aktien, wo halt Bewegung drin ist, ist halt wahrscheinlich seit 2011 auch eine Generalstrategie gewesen. Weil man ehrlich ist, von 2011 weg, die Large Caps oder so große Sachen mit besseren Earnings zu hebeln oder zu investieren, war schon sehr lukrativ.
Ja, voll. Ne? Und prinzipiell ist es halt auch, also die Grundidee, dein Downside Risk ist halt immer gecapped. Also du kannst halt dann nicht mehr als das Gap verlieren, aber du lässt halt 62 Tage laufen. Oder halt eben die an die 60 Tage laufen. Und das heißt, wenn die Aktie läuft und läuft und läuft und läuft, dann bleibst du halt die ganze Zeit drinnen. Ne? Ja. Und, okay. Und das geht halt auch in die Short-Richtung. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Chart von Snap offen. Also die haben, wo die Earnings veröffentlicht haben am 22. Oktober 2021. Und da wären es halt 55% Downside gewesen in die nächste Richtung. Also die haben damals mit einem Downside-Gap von 21% eröffnet. Und quasi wer zur Eröffnung short gegangen wäre, hätte kein einziges Mal rote Zahlen gesehen. Und am 1. Februar 2022 hätten sie verkauft mit dem 55% Gewinn.
Ja, schon stark. Ich muss sagen, ja klar, wenn du so eine Short-Aktie wie Snap hast oder wie Plug Power oder so, da kannst du auch nur, also da ist auch viel Geld auf der Abwärtsstrecke verdient. Ja. Also schon geil. Ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ich habe es neulich ich weiß gar nicht wieso, ich wollte ja lange Zeit, also ursprünglich wollte ich mal zu IBKR gehen, nur um Nikola Wasserstoff zu shorten, weil ich Nikola Wasserstoff von Anfang an wusste, okay, die Firma ist ein Betrug, es kann nur zu den Hochgehen, es ist ein absoluter Scam und leider gab es natürlich keine Produkte auf der Handelsrepublik, weil die gönnt nicht bei solchen Short-Kandidaten Short-Produkte oder wenn dann nur vom Société Générale oder sowas, wo du von Anfang an verloren hast, wenn du die nur anschaust, ist schon vorbei. Ja. Und da wollte ich dann zu IBKR schauen, weil da gab es Produkte, die waren auch aber sauteuer, die Shorts auf die, aber ja, das hat sich auch, die sind glaube ich jetzt von, die waren ja $60, das war wirklich beim Spec-Hype sind die hochgeschossen und ich glaube, die letzte Kurs, die ich gesehen habe, waren es irgendwie 72 Cent oder so.
Also der Peak waren $93 von Nikola. Und aktuell trainen sie bei 75, 72 Cent sowas.
Ja, ja Wahnsinn. Ja. Also ich meine, das ist eine geile Strecke, die mitzunehmen. Also.
Ja.
Ah, okay, gut. Ja. Spannend. Also Earnings Whisperer auf jeden Fall gemerkt. Ich habe jetzt auch eine kleine Videoempfehlung an euch. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon gesehen. Es gibt diesen Patrick Boyle, finde ich einen sehr sympathischen ehemaligen Hedgefondsmanager, der so YouTube-Videos macht. Und der hat jetzt so ein bisschen die Story vom Jesse Livermore zusammengefasst, so dem ersten Trader der Wall Street. Und ich habe von ihm schon mal gehört, ich habe von ihm das eine Buch da angefangen zu lesen mal, aber irgendwie das gar nicht so aktiv Erfolg gehabt. Und ich wusste nicht, der hat ja wirklich perfekt den 1929er Crash getradet. Okay. Der war ja so Trader und hat wirklich den Crash 1929 leer verkauft und ist damit einer der reichsten Männer Amerikas geworden.
Mhm.
Das fand ich also hochspannend. Aber der ist halt selber auch, der war dreimal pleite. Also da hat sich selber dieses Trading-Regelwerk zusammengestellt und viele von diesen Trading-Regeln gehen auf den zurück so ein Stück weit. Im Endeffekt hat der auch angefangen, ganz lustig, also in so, also damals gab es natürlich keine so CFD-Broker, also in dem Sinn, aber es gab schon was sehr, sehr Analoges. Es gab so Wettstuben, da wo man gehebelt auf Aktienbewegungen wetten konnte. Und natürlich war es auch damals mit den, sagen wir mal, mit den Informationsgeschwindigkeit nicht so schnell. Und da hat er wirklich das systematisch ausgenutzt und wurde ganz schnell mit diesen Wettbuden relativ reich, wurde einfach aus allen Buden amerikaweit verbannt, also durfte nicht mehr irgendwann. Und dann ist er in die Wall Street gegangen und hat da getradet. Mhm. Und war auch dann, also, wie gesagt, 1929 hat er getradet perfekt, aber wo er dann auf die Schnauze gefallen ist, ist einmal, war irgendwie, was, Baumwolle, der Kopf
Baumwolle
war,
das, ja.
War irgendwie long. Ah, genau. Aber was ist das? Ja, genau. Und dann hat sie da auch seine Regeln alle gebrochen. Hat er fairerweise 1929 auch gemacht. Also er hat da auch in dem Crash alle seine Regeln gebrochen. Okay. Davor hat er halt da Glück gehabt und hat es funktioniert. Aber es ist tatsächlich ein sehr spannendes Leben. Hat sich am Schluss umgebracht leider.
Okay, jetzt wusste ich gar nicht.
Hatte drei Frauen oder so. Nee, diese 50 Minuten dauert diese Videodokumentation von Patrick Boyle. Sehr lustig und vorgetragen, kann ich sehr empfehlen.
Okay.
Also natürlich nicht besser als der MSW-Podcast, keine Frage.
Natürlich nicht.
Aber auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist keine Google-Empfehlung von mir.
Okay. Kannte ich überhaupt nicht Patrick Boyle.
Nee, also der macht es sehr lustig. Der macht halt, also das ist echt ganz spannend. Der ist ja selber, wie gesagt, der war in London jahrelang Hedgefondsmanager und ist da wirklich krass in der Branche vernetzt und hat richtig krass Ahnung. Macht aber eher so ein bisschen lustigere, unterhaltsamere Videos. Ja. Also der ist so... Ja, ein bisschen wie dieser Benjamin, den kennt man, glaube ich, auch auf YouTube. Genau. Der geht so in diese, aber nicht ganz so humoristisch wie der, aber ich finde ihn ganz gut. Also der macht ein paar lustige Videos immer. Und das erste, was ein bisschen dokumentarischer war von ihm, fand ich sehr unterhaltsam. Oder auch sehr spannend, also interessant auf jeden Fall.
Okay.
So. Aber jetzt muss ich mal kurz noch eine Unterbrechung machen, und zwar, ich weiß nicht, warum, heute schmeckt sie besonders gut. Ich weiß jetzt schon das zweite Bier auf. Also auch. Ich
habe das ein bisschen Bier hinten.
Genau, stimmt. So, nice. Das war doch was.
Aber die, also Jesse Livermore, ich habe die Biografie, ich glaube, es ist ja gar keine Biografie, aber das Buch über ihn gelesen.
Ist keine wirklich.
Genau. Und ich glaube, Wyckoff, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber auf das Wyckoff-Shame zurückgeht, er hat ja quasi die ganzen Grundideen von Jesse Livermore übernommen und quasi die Idee von Price-Action-Trading, also quasi, wenn eine Aktie steigt und dann zurückfällt und der Boden ist nicht so tief wie der letzte Boden, ich glaube, das kennen wir ja eh alle, die Idee geht auf Jesse Livermore zurück und er behauptet dann halt immer, also Jesse Livermore hat immer so den Boden von Aktien gesehen. Also sozusagen, die haben damals halt das über Mörserzeichen bekommen, die Quotes halt. Und die hatten irgendwie so alle 15 Minuten dann den aktuellsten Preis. So hat er dann getradet, ja.
Das stimmt, ja. Ich muss sagen, ich lese jetzt diese Dokumentation, das fand ich auch ganz spannend. Man kann schon sagen, Jesse Livermore war quasi für Trader der Benjamin Graham für Value Investor. Also quasi der Erste, der das ein bisschen erfunden hat, den Grundstein gelegt hat. Und ja, also wie gesagt, der war auch sehr charttechnisch interessiert. Aber was ich auf diesem Video sehr spannend fand von Patrick Boyle, es gab ja damals keine so strenge Regulation, also überhaupt nicht. Es gab ja keine SEC und so weiter, die gab es erst nach 1929. Mhm. Und er selber auch anscheinend öfter Methoden angewandt, die Markt manipuliert haben und fertig. Und nachdem es, ich glaube, 1931 oder sowas eben von der SEC Regularien gab, dass man merkt, dass man es einfach manipulieren kann, ist seine Gewinnquote auch extrem eingebrochen von Jesse Livermore. Also der hat vor allem auch anscheinend Strategien beherrscht, wie man jetzt quasi Märkte ein bisschen bewegt, Preise bewegt und genau. Und dieses Preise bewegen oder so über Widerstände drücken oder unter Widerstände runterdrücken hat er beim seinem Baumwolltrade anscheinend nicht geklappt. Also er versucht, das auch zu machen, das auf die Schnauze
zu fallen. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er versucht, über Baumwoll-Futures die Marktposition abzusichern, also quasi die mehr als 50% aller Baumwoll-Futures zu behalten. Und das ging dann irgendwie Titten hoch, weil es verkaufen musste. Und dann gab es einen Short Squeeze im Baumwolle und er musste halt die ganze Zeit raus aus den Geschichten.
Kann man dann sagen, dass Livermore den Quetsch erfunden hat? Aber er hat
nicht ich bin mir nicht sicher, weil also in seinem Buch, was ziemlich lustig auch zum Lesen ist, waren schon noch Referenzen auf andere sehr reiche Leute, die das schon mehrmals versucht haben. Oder es ging jedes Mal schief und es ging halt auch bei ihm schief. Muss ich dazu sagen, er hat doch einige Beispiele, wo es richtig gut ging bei ihm, wo er halt irgendwie dann auch sich in Medienleute eingekauft hat. Und dort meinte, also da hat er irgendwie einen Rohstoffmarkt größtenteils aufgekauft. Und er dachte, er muss halt quasi jetzt mit den ganzen Verkäufen in Geschichten den Preis drücken. Und er hat aber irgendjemanden von der Zeitung bezahlt, dass er einen Zeitungsartikel über jemanden anderen schreibt, der bullisch auf den Rohstoffpreis ist. Und damit ist das Volumen reingekommen, wo er seine Futures verkaufen konnte. Also war schon relativ kreativ, der Typ.
Ja, also der war, wie gesagt, kurzzeitig war einer der reichsten, aber er hat leider alles wieder verhauen. Also, naja, wie es halt immer ist.
Ja.
Man lasst es nicht. Ja.
Also, irgendwo habe ich mal, ich weiß nicht mehr wo, habe ich eine Experten- unter Anführungszeichen Dokumentation gesehen und die meinten halt, alle so der beste Trader aller Zeiten ist Jesse Livermore mit der einen Ausnahme. Also er kann es halt leider nicht sein, weil er dreimal pleite ging und das ist der Grund, warum er nicht der beste Trader aller Zeiten ist. Also,
das stimmt, ja.
Genau.
Aber er hat die Regel aufgeschrieben, hey Leute, nicht pleite gehen. Ich mach's zwar dreimal, aber
ja, wobei, bitte nicht. Wobei dann in dem Buch meint er selbst, er hat halt für seine Frau, da war er zum verheiratet und hatte schon ein Kind, ich glaube einen Sohn hatte er damals, meint, er hat halt Anleihen noch und nöcher gekauft. Das heißt, selbst wenn er jetzt verschuldet stirbt, seine Frau kann auf jeden Fall von den Zinskupons, von den Anleihen leben. Also.
Genau, das kam in der Dokumentation von Patrick Boyle auch vor, aber als er verstorben ist, oder wurde dieser Trust Fund, den er da immer angeführt hat, der wurde nie gefunden. Also er hat keine Anleihen vererbt. Okay. Entweder hat er kurz vorher verkauft, aber die gab es ja nicht. Also er hat von so einem Trust Fund gesprochen, nachdem es das erste Mal pleite ging, hat er quasi nach dem nächsten großen Coup ein gutes Stück auf die Seite gelegt, dass er nie wieder arm sein musste ungefähr, aber diesen Trust Fund gab es zu seinem Tod nicht mehr.
Okay.
Also wie die ganze schon gegeben haben in dem Sinn, aber das fand ich ganz spannend. Also wie gesagt, diese Patrick Boyle-Geschichte ist schon ganz spannend, weil es auch, also ja, ob man es kritisch nennen kann, aber er ordnet schon ein bisschen ein. Und das ist schon ein Aspekt, wo man sich auch Gedanken macht. Und eben auch diese Marktmanipulationsgeschichte, dass er vor allem in Märkten, die ja manipuliert sind, ein Edge hat. Der ist auch spannend, auf jeden Fall. Er hat sich voll in diesen Wettbuden, ja, da quasi immer diesen Edge hat er da immer voll drin. Also hat er absolut ein Gespür dafür gehabt. Das ist auch beeindruckend natürlich. Aber die Wall Street mit dem richtigen Chaos und dem richtigen Volumen, die hat er am Anfang nicht beherrscht. Und eben am Schluss hat es auch nicht mehr ganz gestimmt. Also, aber trotzdem auf jeden Fall ein beeindruckender Charakter. Also dass du irgendwie 100 Millionen Dollar im 1929er Crash verdienst. Ja. Und danach quasi da rumläufst wie der größte König, ist schon natürlich sehr
wertvoll. Also ich kann auch das Buch Reminiscence of a Stock Operator, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, es kostet 60 Cent auf Amazon oder so. Ist ein 400 Seiten Buch. Ich finde es ziemlich geil. Also da schreibt er das auch. Und er schreibt aber auch, dass er eben auch abgezogen worden ist von anderen Leuten. Also ich finde, er schreibt relativ offen drüber über seine Gewinne und Verluste. Wobei ich mir einbilde, dass das Buch vor 29 aufhört. Also ich glaube, das Buch geht, es ist fertiggestellt 26, 27, sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Und also er wurde auch von anderen abgezogen und ist halt reingefallen. Und er macht auch kein Geheimnis draus, wann er wie viel Geld verloren hat. Aber er meint halt immer über sich selbst, quasi er ist nicht daran schuld, dass er einmal Geld verliert, er ist nur schuld, wenn er das zweite Mal auf die gleiche Art und Weise Geld verliert.
Ja, allgemein, also die Einstellung war von ihm, wenn er falsch gelegen ist, war nicht der Markt schuld, sondern er selber. Und der Markt ist halt quasi auch hat recht. Ist auf jeden Fall eine gesündere Einstellung. In diesem kurzen Video, was da, oder eine Videodokumentation, die da kommt, ist ganz spannend eigentlich noch dieser Punkt, der gebracht wird. Es gab in 1929 keine Zentralbank. Also da war wirklich das Problem, die Banken kriegen wirklich das Geld physisch aus. Und da kam auch der JP Morgan als Person, also der Gründer damals, und hat anscheinend mit Livermore gesprochen, weil Livermore war absolut short und hat dann gesagt, hey du, pass auf, hörst du bitte auf, short zu sein. Und hier, du kannst bei mir das Geld anlegen, irgendwie, was weiß ich, 20% Zinsen im Monat oder sowas, damit es quasi der Verkaufsdruck rausgeht und wieder Geld ins System zurückgepumpt wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da gab es ja keine Zentralbank, keine FED-Entscheide, keine Zinsentscheidungen. Das war ja alles marktgetrieben, mehr oder weniger. Und da gingen oft ja auch Banken pleite. Und es gab keinen Lender auf Last Resort. Mhm. Also das ist ja auch eigentlich krass, dass es da das System sich trotzdem gehalten hat, obwohl dieser Stabilitätsfaktor damals nicht existiert hat. Aber ja, zum Thema Zentralbank, da ist es ja auch ein ganz spannendes Thema, was du noch mitgebracht hast. Und zwar zum Thema Drawdown zwischen Zinshebung und Zinssenkung. Das ist ja aktuell auch ein ganz heißes Eisen. Haben wir schon ein bisschen besprochen in den Predictions, aber jetzt gibt es da was Neues dazu.
Genau. Prinzipiell ist es so, ich habe es jetzt übers Wochenende relativ viel gelesen, in anderen Subreddits, die nicht Mauerstraßenwetten sind, dass die Leute halt eher bärisch sind auf die Zinssenkungen von der Fed, weil halt quasi immer, wenn die eine Aktienrally ist, wenn die letzte Zins, also Aktien fallen während den Zinshebungsphasen und sobald die letzte Zinshebungsphase drin ist, steigen Aktien. Und sobald die Zinsen gesenkt werden, fallen Aktien wieder. So. Das ist so ungefähr die These, sagen wir jetzt, von Wall Street Bets. Das hat schon mehrere Subreddits betroffen, aber vor allem Wall Street Bets auch. Und also es beginnt schon mal damit, dass es ein bisschen Kausalitäts-Korrelationsproblem ist. Also werden die Zinsen gesenkt, weil die Wirtschaft Hilfe benötigt, oder fallen Aktien, weil Zinsen gesenkt werden? Also was war zuerst das, so ein Henne-Ei-Problem? Ja. Ich habe mir das angeschaut, und zwar, warte mal, ich mache die Charts auf, genau. Und zwar habe ich mir den 2000-2001 Crash angeschaut, und zwar ist am Dienstag, den 16. Mai 2000, das letzte Mal die Zinsen angehoben worden, und im Mittwoch, den 3. Jänner, also 8 Monate später sowas, sind die Zinsen gesenkt worden. Nach der Zinssenkung fiel der Aktienmarkt, wenn ich es jetzt richtig sehe, nochmal knapp 42%. Also quasi, das muss man auch sagen, das Buy und nicht der Nasdaq. Aber quasi nach der Zinssenkung ist der Aktienmarkt jetzt richtig, richtig runtergefallen.
Aber unmittelbar oder auch mit Zeitverzögerung?
Nee, unmittelbar. Wobei man, wobei man fairerweise dazu sagen muss, der Aktienmarkt war schon davor ein bisschen in einer Down-Bewegung, wobei tatsächlich das All-Time-High wurde gemacht zwischen Zinshebung und Zinssenkung. Also quasi zwischen diesen beiden Perioden wurde das All-Time-High gemacht, zumindest im SPY, und danach ging es halt nur noch runter. Und wenn du dir halt den Crash von 2007, 2008 anschaust, da war es halt sogar noch mal härter. Also das im Juni 2006 sind das letzte Mal die Zinsen gehoben worden. im September 2007, also 15 Monate später, Zinsen gesenkt worden. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, 17 Aktien Tage später, also 4 Wochen später ungefähr, 3 Wochen später, ist halt ein neues All-Time-High entstanden, sowohl im SPY als auch im Nasdaq, nach der Zinssenkung, okay. Und dann ging es nur noch runter. Und, also ich meine, der 2007er Crash, ich glaube, den hat eh jeder schon mal irgendwann gesehen, aber da ging es halt von All-Time-High zum Tief im SPY, ging 57% runter. Es würde halt auch so ein bisschen die Theorie stärken, dass nach den Zinssenkungen erstens der Einbruch kommt.
Also quasi das. Okay, aber zufällig die Daten aus den 70er, 80er Jahren hast du wahrscheinlich
nicht vor Augen, oder? Das Problem ist, dass ich die mit, also dass die Podcast-Aufnahme sehr spontan war, muss man so sagen.
Ja, stimmt.
Und dass die Daten aus den 70er, 80ern zumindest auf Tagesbasis sehr schwer zu bekommen sind. Also Wochenbasis, Monatsbasis ist in der Regel kein Problem. Mhm. Plus die Daten von der Fed zu Zinsentscheidungen ist schon sehr fragwürdig, ob man die damals, also von damals noch kriegt, müsste ich mir anschauen, schwer zu sagen. Ja.
Ja, nee, ich habe nur da ist mir auch spontan gerade eingefallen, weil es wurde oft jetzt herangezogen, vor allem das letzte halbe Jahr, dass der Vergleich zwischen 70er, 80er Jahren, dieses Re-Inflation oder diese ganze Thematik mit die Zeitinflationswelle kommt, das war das große Thema in der Zeit auch, mit den verlorenen Jahrzehnten und so weiter. Das wäre vielleicht vergleichbarer, aber es ist natürlich auch schwer, weil es eine Spekulation ist, die halt voraussetzt, dass es ähnlich ist wie damals.
Aber die zweite Inflationswelle, das ist ja quasi eh seit wir die Inflation haben, ist das die zweite Inflationswelle ein ganz großes Thema bei der Fed und bei der EZB. Und ich bilde mir ein, dass diese Woche wieder irgendein Fed-Sprecher und ein EZB-Sprecher gemeint hat, sie sehen schon nochmal einen Risk von der Schweizer Bank aus, glaube ich. Der meinte, Inflation ist noch nicht ganz über dem Berg, weil jetzt auch nochmal die ganzen die Roten Meer-Geschichten dazukommen, also die Lieferengpässe nochmal auftauchen. Ne? Und wenn du jetzt auch nochmal einen möglichen steigenden Ölpreis hernimmst, aufgrund von Lieferengpässen, Krieg im Nahen Osten und so, könnte schon, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, habe ich keine Ahnung, aber halt quasi, es ist schon ein Thema für die Nationalbanken in Europa und Amerika, dass es nochmal zur Inflationswelle kommt.
Und ja gut, aber ich glaube, das war eher stärker wegen diesen Houthis, also die Piraten, die ja da das nochmal ein bisschen gefälliger gemacht haben. Das war ja ausschlaggebender für die Frachtpreise jetzt als der Nahostkonflikt, wie aktuell
wird. Ja, aber würde ich auch
sagen. Ich finde erstaunlich, wie gering der Effekt war von dem neuen Israel-Konflikt. Er war ja sehr überschaubar.
Ja, also ich glaube auch, dass die Rote Meer, die Houthi-Geschichte das größere Problem war. Prinzipiell ist es schon auch so, ich habe es heute im Daily, also am Dienstag, dem 30.01. verlinkt, also das FedWatch-Tool, also das ist das Tool, wo geschätzt wird, ob die Fed die Zinsen hebt, senkt oder gleich lässt, stark in Richtung geht, dass hier die Zinsen gleich gelassen werden. Also wir reden da halt von einem Unterschied. Von vor einem Monat, also Ende Dezember, waren die Chancen, dass die Zinsen gleich bleiben, 11%. Und heute, also am 30.01., sind wir bei über 60%. Also anscheinend dürften der Anleihenmarkt nahe jetzt schon einpreisen, dass die Zinsen eher gleich bleiben werden.
Ja, nein, das ist ja, es gab jetzt vor kurzem einen Post, der wird wahrscheinlich schon aktuell sein noch, wo der Podcast rauskommt, wo es darum geht, dass der Dimi News-Quellen und so weiter sammelt. Ich habe auch das CME FedWatch-Tool drunter kommentiert. Finde ich auch wirklich sehr praktisch, schaue ich auch öfter rein. Und das ist ganz interessant, weil, wie ich verstanden habe, berechnet sich das quasi aus den verschiedenen, also die aus den Zinskurven raus gibt es eine gewisse Erwartung an die Zinsbewegung. Genau. Und je nachdem, wie die Zinskurve quasi steht, kann man eine Prognose abgeben, wie wahrscheinlich sitzt der Markt, je nach Zinskurvenstellung sozusagen, wo es hingeht, die Reise. Und es ist doch volatiler, als man denkt, dieser Wert. Also allgemein, auch in 1-2 Wochen wahrscheinlich oder kurz vorher, und einiges an Bewegung rein. Also das ist halt immer spannend, aber sollte man gar nicht überbewerten. Aber es ist in Kombination mit Online-Kursen und Markterwartung schon ein sehr, sehr guter Indikator nach meinem Gefühl. Also isoliert kann man es nicht anschauen, finde ich.
Also die 60%, dass die Zinsen gleich bleiben, muss man auch nochmal sagen, betreffen nicht morgen, also nicht den 31. Jänner, sondern den 20. März. Also quasi das im Jänner bleibt sowieso gleich, davon geht der Markt fix aus, also morgen. Und die 60% betreffen den 20. März. Und wenn du dich halt so durchklickst nach hinten, 1. Mai, 12. Juni und so, steigen die Chancen schon teilweise massiv, dass die Zinsen gleich bleiben. Ja.
Ja, okay. Ja, also wenn Jerome Powell morgen sagt, close the fucking door, lass mal die Zinsen ein bisschen erhöhen, das wäre schon eine starke Überraschung. Hast du gerade die Zahlen für morgen? Oder gut, ich meine, kommt der Podcast vor 14.30 Uhr? Wahrscheinlich schon.
Der Podcast kommt nicht morgen, der Podcast kommt am Donnerstag.
Stimmt, ja.
Aber für morgen, das werden wir dann eh wissen, wenn der Podcast draußen ist, sind es 98%, dass die Zinsen gleich bleiben.
Aber gut, also 2%, genau. Dass es nicht so ist. Genau. So, you tell me there is a chance. Yeah. Da muss ich ja doch spekulieren.
Lange Anleihen, ja.
Genau. Ja, kommt drauf an, also 2% ist es dann, dass sie senken oder heben, weil wenn sie jetzt die Zinsen annehmen, wäre Short-Anleihen eigentlich richtig.
Nee, also es ist nur noch ein also 25 Basispunkte rund oder gleichbleibend. Mehr wird okay. Ist nicht eingepresst worden.
Also, okay, anheben den kann. Ja gut, macht er auch. Ja. Ist auch schwierig. Interessant.
Genau.
Ich habe nur was gesehen, ich glaube gestern oder heute hat der Vucic von der EZB gesprochen. Hm? Ist ja auch immer lustig, wie da die Märkte, ja. Also eigentlich ist er, wie soll man sagen, eigentlich ist die FED ja auch ziemlich marktgesteuert, oder? Ich meine, die schauen ja auch, was sagt der Markt, wie soll es hingehen? Und bisher, die FED hat sich ja schon ziemlich stark an dem orientiert, was auch irgendwo die Markterwartung war. Oder man kann natürlich sagen, die FED hat so kommuniziert, dass der Markt es erwartet hat, ist auch so ein Henne-Ei-Ding. Mhm. Aber eigentlich hat die FED ja immer das gemacht, was erwartet wurde, zum absoluten Großteil. Mhm. Oder was? Oder bin ich das aktuell, habe ich einen falschen
Eindruck? Ja, oh ja, glaube also schon, wobei ich bin heute, also 10 Minuten vom Podcast da drüber gestolpert, da gibt es ein Diagramm von, das muss ich ganz kurz suchen, die aufgezeigt haben, quasi die Zinserwartungen zu...
Ah ja, ich hatte den Chart, glaube ich, auch gesehen, da wo es der aussah wie so ein bisschen so ein haariger Bart oder so.
Genau, genau.
Wo man quasi die tatsächliche Kurve sieht und dann die Erwartungen, genau, in der Marktprognose sieht. Genau. Wo man irgendwie dann, ja, genau, den habe ich auch gesehen. Das war es ein Data is Beautiful Post oder war es ein Wall Street
Bet? Ich glaube, das ist ein Wall Street Bet Post war, wobei der Chart ursprünglich auf die CME, also auf die Derivate Exchange zurückgeht. Ja. Und dass der Markt halt massiv falsch liegt. Also auch seit 2008.
Ja gut, ich meine, also in der Niedrigzinsphase, das stimmt, da lag der Markt sehr falsch. Ich meine jetzt in dieser Zinserhöhungsphase, da hat die FED ziemlich genauso schnell erhöht, wie der Markt eigentlich prognostiziert hat. Also das kam mir schon so vor. Vielleicht ist es jetzt auch eine falsche Erinnerung oder eine falsche Einschätzung, aber als es losging mit den Erhebungen, war es, glaube ich, ein, zwei Mal strenger als gedacht und der Rest war ich immer in Line, also immer in Line mit den Erwartungen. Ich meine, gut, die ersten Erwartungen waren nicht, dass es bis 5% hochgeht, sondern ich habe irgendwo bei 3% war mal lange Zeit das Cap oder 4%, da gab es schon die ersten, die gesagt haben, bei 4,2, da stirbt Realty Income und alle Dividendenjäger gehen über den Jordan. aber nee, es hat sich jetzt bei 5 Jahren gut eingependelt. Mhm. Und Jamie Dimon hatte mal 7 prognostiziert, ist zum Glück nicht gekommen. Mhm. Aber nee, also ich bin mal gespannt. Ich glaube auch, ich kann mir gut vorstellen, dass die FED das nochmal länger hält, den Zins. Aber ich muss ehrlich sagen, insgesamt, ich weiß gar nicht, warum ich aktuell so bullish bin, aber eigentlich dieses ganze Goldilocks-Narrativ in Kombination mit so einem kleinen AI-Hype, der aktuell ist, ist eigentlich das perfekte Rezept für so einen Boom-and-Bust-Cycle. Dass jetzt alle sagen, hey, jetzt noch rein und alles läuft und die Kurse steigen, deswegen steigen sie weiter. Das wirklich, dass Leute nochmal alle reinziehen an die Börse. Ich meine, wenn du jetzt eine GameStop anschaust, da sind ja alle raus. Also das haben wir im letzten Podcast ja genügend diskutiert, aber im Endeffekt siehst du da schön, dass ist die Luft wirklich raus. Da wäre jetzt eigentlich wieder Zeit für so einen kleinen Pump.
Ja,
für solche Geschichten.
Wobei man, ich bin auch ziemlich bullish, muss sagen, weil es halt einfach der Aktienmarkt auch nur aufgeht. Wenn du halt zum Beispiel AMD anschaust, das Low von AMD war am 14. Oktober 2022, waren die einmal seit der 214% gemacht. Ne? Also das finde ich schon hart.
Das stimmt, es ist wirklich brutal gestiegen. Aber die Wertungen sind aktuell hoch, aber noch nicht absurd, das meine ich. Also ich glaube, dass da noch ein bisschen, also wie gesagt, es ist schon aktuell die Reise nach Jerusalem und irgendwann hört die Musik auf zu spielen. Mhm. Aber noch, glaube ich, sind wir in Bewegung und die ist auch so stark, dass es noch weitergeht eine Weile. Mhm. Es ist noch nicht irgendwie, also es ist schon sehr stark, aber es ist noch nicht jetzt, dass ich sage, absolut verrückt. Oder was denkst du? Bin ich schon zu gierig?
Oder? Ich tue mir sehr schwer. Also es macht halt für mich überhaupt alles keinen Sinn mehr. Die Bewegung von den Indizes kann ich halt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und ich meine, heute gab es eine Phase von 2-3 Stunden. Da waren sowohl die Anleihen als auch die Anleihen-Coupons auf 10-jährige Staatsanleihen negativ. Also quasi ist ein Paradoxum, das darf eigentlich nicht passieren. Aber das finde ich halt schon sehr komisch. Also ich weiß es nicht. Schwierig.
Ja, wie gesagt, mich stimmt's, also tendenziell aktuell, ich weiß nicht wieso, aber ein bisschen bullischer eher. Hm? Also ich glaube, der Weg nach oben ist leichter als der nach unten.
Ja, das, ich glaube, also schon auch, dass halt die wird schon einen Katalysator brauchen, um nach unten zu kommen. Aber ich finde es trotzdem alles sehr schwindelig, was da jetzt passiert, um auf gut Österreich zu sagen.
Ja.
Aber
solange steigt, sage ich mal, ist leiwand.
Ja, das stimmt. Ja. Ich bin halt schon so oft falsch gelegen, ich will nicht zu viel auf mich hören.
Nee, also ich bin auch oft falsch gelegen, vor allem im Thema Halbleiter, dass ich jetzt long gehe, könnte natürlich auch der perfekte Kontraindikator sein. Also, ja. Am Donnerstag sind wir halt schlauer, ob AMD jetzt ein Ding war oder nicht. Ja. Aber also, wenn ich dann nochmal nachgebe, anscheinend, vielleicht ist das gut oder schlecht.
Ja. Also was ich halt so, auch so komisch finde, das habe ich eh schon in den letzten 500 Podcasts gesagt, also der S&P, nicht der S&P, der Russell 2000 befindet sich offiziell immer noch im Bärenmarkt und wir haben halt All-Time High after All-Time High vom S&P und vom Nasdaq und quasi das die Small Caps im Bärenmarkt sind und die Big Caps im Bullmarkt, das gab es sowieso noch nie. Und diese Phase, wo halt der Russell einfach überhaupt nicht steigt. Also das geht jetzt seit, wir haben den Wert, den der Russell jetzt hat, seit Jänner 2022. Also wir sind seit 2 Jahren eigentlich nur in einer Seitwärtsbewegung. Ne? Und das finde ich extrem komisch. Und auf der anderen Seite bin ich halt immer noch der Meinung, entweder hat der Anleihenmarkt oder der Aktienmarkt recht. Und der Aktienmarkt ist halt massiv gestiegen, während der Anleihenmarkt sich jetzt so 2023 eher wenig bewegt hat, zum Schluss dann runter. Okay. Aber ich behaupte, dass nur einer von beiden recht hat. Und
ja, da hast du schon recht. Also es muss sich immer entscheiden und das heißt ja immer, das Schlaue, der Geld ist von Anleihen. Aber wenn man jetzt überlegt, letztes Jahr war das schlechteste Anleihenjahr ungefähr seit aller Zeiten. Genau. Also das ist ja so. Also es sind, glaube ich, schon noch eine gewisse Anomalie drin, was die Anleihen oder die Dynamik von denen angeht, weil es einfach letztes Jahr so scheiße lief. Mhm. Also man kann mir schon vorstellen, dass es immer noch einen gewissen Erholungseffekt irgendwo gibt, dass die ein bisschen steigen, obwohl das eigentlich im Widerspruch steht zu der Aktienbewegung.
Komplett, ja.
Aber nee, es stimmt schon. Also aktuell spannt sich schon ein Bogen auf und je nachdem, wohin es sich auflöst, ob die Anleihen dann halt in die Knie gehen oder die
Aktien. Das kann also natürlich auch passieren, ja. Die Frage ist natürlich immer wann es sich aufspannt. Ja. Und ich meine, ich bin wie gesagt, seit Tag und Jahr behaupte ich, dass entweder der Aktienmarkt oder der Anleihenmarkt recht haben und seit Tag und Jahr haben wir irgendwie beide recht anscheinend, ja. Also vielleicht bin ich doch irgendwie komplett im falschen Dampfer.
Ja, habt's auch immer long. Immer long
sein. Ja, Nasdaq long, 2er Hebel.
Ja, das ist konservativ, würde ich sagen. Nee, ist gut.
Ja.
Nee, genau. Ansonsten, jetzt muss ich mal überlegen, auf dem Zettel steht nichts mehr an Themen. Fällt dir noch was ein, was dir unter den Nägeln brennt? Gibt's noch was Aktuelles von deiner Seite? Wir müssen auch den Podcast jetzt nicht irgendwie
strecken. Ja, wir müssen noch 13 Minuten plaudern, damit wir die Stunde voll haben, oder? Sonst gibt es kein Geld von Tobi.
Stimmt, ja, verdammt, das habe ich vergessen. Ich habe schon meinen Podcast Family Card habe ich schon beantragt. Verdammt.
Das ist quasi das Klimaticket für einen Podcast.
Ja, genau. Ich muss mal schauen, ich habe. Ist es nicht, ich habe in mir ist, ist jetzt eine E-Mail ins Postfach gekommen vor kurzem. Die Invest in Stuttgart ist irgendwann wieder. Ich glaube April oder ich weiß gar nicht wann. Also irgendwann, auf jeden Fall Anfang des Jahres. Da müssten wir eigentlich wieder ein Treffen organisieren. Also das war schon in Stuttgart ganz lustig, da wo wir als besoffene Meute über das Messegelände gelaufen sind.
Das war das Foto mit Zahlkraft, ne? Ja.
Genau, da haben wir uns mit Zahlkraft getroffen, genau. Aber auch den Mick Knauf haben wir getroffen, ja. Genau mit dem strahlenden Lächeln. Mit dem wurde leider kein Kaffee zusammen getrunken, aber kurz geschnackt und allgemein, wir waren vielleicht ein bisschen spät auf der Messe auch, aber wir sind da so als kleine Meute rum, war schon ganz lustig und auch das Geilste war ja, diese Leute von der HSBC, die lesen ja auch mit und alles und der eine hat mich wirklich begrüßt mit in dubio pro emittento mit meinem Flair.
Echt?
Ja schon, das war schon ganz witzig.
Okay, geil.
Nee, genau, aber so, also mal schauen wir, wie das zusammengeht. Jetzt hier in München kann man sich freuen auf das Starkbierfest, das kommt jetzt bald. Gut, ist auch März, also in einem Monat ungefähr. Aber da freue ich mich schon drauf. Den Nockerberg. Das ist jedes Mal
ein Fest. Ist ein geplantes Community-Treffen?
Nee, also ich glaube, das nächste, was wahrscheinlich kommt, ist vermutlich mal Stuttgart, aber es hat sich noch keiner drum angenommen. Starkbierfest gehe ich sowieso hin. Also das,
gerne dabei sind oder nicht?
Genau, das geht immer.
Yes, yes.
Gut. Gut. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir die Leute jetzt da lange aufhalten, wenn es nichts mehr gibt, dann lassen wir es gut sein. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank für deinen spontanen Einspruch.
Gerne, war ein toller Podcast.
Und der nächste Podcast, was sagst du? Entschuldige.
War ein toller Podcast. Deutlich länger, als ich dachte, dass wir reden.
Ja, also ich würde sagen, eine ganz entspannte Laberrunde. Ich hoffe auch den Zuhörern, dass es gefallen hat, auf jeden Fall. Wenn es irgendwie Feedback oder Fragen gibt, genau, stimmt, zwei wichtige Punkte, die ich noch einbringen wollte. Erstens, wenn ihr Bock habt, hier mitzumachen, unbedingt hier kommentieren, vielleicht drunter oder mir einfach schreiben. Hier ist jeder herzlich willkommen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich für ein offenes, inklusives MSW bin. Also auch wenn es eine absurde Meinung ist oder ihr sagt, hey, ich bin eigentlich langweilig, ist doch wieder spannend zu sehen, wer so bei MSW mitmacht, mitliest, sich engagiert. Also auch wenn ihr Lurker seid, komplett egal. Schreibt einfach drunter, wenn ihr mitmachen wollt hier. Seid immer herzlich willkommen, einen Podcast mitzumachen. Und das Zweite ist, diese Podcast-Software, die wir nutzen, ist eigentlich kostenpflichtig, aber nach ein paar Stunden kann man auch die Accounts wechseln und wieder die Freistunden nutzen. Jetzt haben wir beschlossen, dass wir die auch mal bezahlen wollen. Und ich glaube, das wäre das Beste, wenn ihr euch einfach einen Merchandise-Artikel kauft eurer Wahl, also ob es ein T-Shirt ist oder ein Sticker oder was auch immer. Damit könnt ihr die ganze Sache ein bisschen unterstützen. Ich meine, das Mikrofon, das ich benutze, das habe ich von einem hoffentlich baldigen Podcast-Gast einfach geschenkt bekommen. Also es wurde von dem gestiftet. Also nochmal großen Ruf aus an den guten Deswegen 87. Den hat man noch gar nicht so oft gelesen, aber da in Augsburg war der dabei. Also auch ein super sympathischer Bré. Genau, aber ja genau, ohne Unterstützung in Form von Podcast kaufen und einfach nur zuhören und Feedback geben, wäre das in der Form nicht möglich. Also von dieser Seite auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön von mir. Und genau, dann hören wir uns bald hoffentlich wieder. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich wünsche euch und mir vor allem gute AMD-Zahlen, gute Halbleiterzahlen, gute Earnings, wie auch immer ihr spekuliert. Und genau, dann sehen wir und hören wir uns wieder bald auf der schönen Mauerstraße, wenn wir da unsere grenzdebilen Ideen austauschen.
Yes, yes.
Ja, Grüße auch von mir an alle außer Rudnir. Mach's gut. Ciao.